Beruf hatten sie? Das sind spannende Fragen, über die Stammbäume, Ahnentafeln oder ähnliche Dokumente uns Auskunft geben können. Ich weiß nicht, wie das bei dir, wie das bei Ihnen ist, ob dein Stammbaum oder mehr weiter zurückgeht, ob du mehr weißt als nur vielleicht über die letzten 3 oder 4 Generationen, auf die die meisten von uns wohl zurückblicken können. Man kann sich ja fragen, warum sich Menschen eigentlich für diese Fragen interessieren. Und warum es auch Menschen gibt, die großen Aufwand betreiben, um einen möglichst lange zurückreichenden Stammbaum aufschreiben zu können, um das erstellen zu können. Warum diese Mühe? Wahrscheinlich, weil unsere Abstammung zeigt, was unsere Vorfahren und damit auch indirekt ja uns geprägt hat. Ja, letztendlich, weil unsere Herkunft etwas darüber aussagt, wer wir sind, über unsere Identität. Wenn wir heute in der Predigt auf den Stammbaum Jesu schauen, dann werden wir dort nicht nur ganz vielen seltsamen Namen begegnen. Und ja, ich werde diesen Teil auch gleich lesen. Ich überspringe das bewusst nicht, weil wir auch darin einen Teil von Gottes Wort haben. Auch das ist uns gegeben zur Auferbauung und zur Lehre. Und darüber hinaus, weil diese Ahnenreihe Jesu uns auch etwas zeigt, uns auch etwas lehrt über Jesus, über seine Identität und über seinen Auftrag. Dass Jesus der Sohn ist. Dass Jesus der Sohn ist für alle. Und jetzt gehen wir mal hinein und ich lese uns diese Ahnenreihe Jesu. Wir finden die in Lukas 3, ab Vers 23. Und wir lesen dort. Und Jesus war, als er auftrat, etwa 30 Jahre alt und wurde gehalten für einen Sohn Josefs. Der war ein Sohn Elis, der war ein Sohn Mattats, der war ein Sohn Levis, der war ein Sohn Melchis, der war ein Sohn Jannais, der war ein Sohn Josefs. Der war ein Sohn Mattitjas, der war ein Sohn des Amos, der war ein Sohn Nahums, der war ein Sohn Heslis, der war ein Sohn Nagais. Der war ein Sohn Mahats, der war ein Sohn Mattitjas, der war ein Sohn Shimis, der war ein Sohn Josechs, der war ein Sohn Jodas. Der war ein Sohn Johannans, der war ein Sohn Resas, der war ein Sohn Zerubabels. Der war ein Sohn Shealtiels, der war ein Sohn Neris, der war ein Sohn Melchis, der war ein Sohn Addis, der war ein Sohn Kosams, der war ein Sohn Elmadams, der war ein Sohn Ers. Der war ein Sohn Joshuas, der war ein Sohn Eliesas, der war ein Sohn Jorims, der war ein Sohn Mattats, der war ein Sohn Levis. Der war ein Sohn Simeons, der war ein Sohn Judas, der war ein Sohn Josefs, der war ein Sohn Jonams, der war ein Sohn Eljakims. Der war ein Sohn Meleas, der war ein Sohn Menas, der war ein Sohn Mattatas, der war ein Sohn Nathans, der war ein Sohn Davids. Der war ein Sohn Isais. Der war ein Sohn Obeds, der war ein Sohn des Boas, der war ein Sohn Salmas, der war ein Sohn Nachschons. Der war ein Sohn Aminadabs, der war ein Sohn Admins, der war ein Sohn Anis, der war ein Sohn Hetzrons, der war ein Sohn des Perez, der war ein Sohn Judas. Der war ein Sohn Jakobs, der war ein Sohn Isaaks, der war ein Sohn Abrahams, der war ein Sohn Terachs, der war ein Sohn Nahors, der war ein Sohn Serux, der war ein Sohn Regus, der war ein Sohn Pelex, der war ein Sohn Ebers, der war ein Sohn Schelachs. Der war sein Sohn Kenans, der war ein Sohn Arpachschads, der war ein Sohn Sems, der war ein Sohn Noas, der war ein Sohn Lamechs. Der war ein Sohn Metuschelachs, der war ein Sohn Henochs, der war ein Sohn Jerez, der war ein Sohn Mahalalels, der war ein Sohn Kenans, der war ein Sohn des Enosch, der war ein Sohn Seths, der war ein Sohn Adams, der war Gottes. Für mich ist jetzt, glaube ich, der herausforderndste Teil dieser Predigt vorbei, nämlich diese Namen vorzulesen. Und ich habe euch inspirieren können, dass es noch mehr biblische Namen gibt als nur die bekannten wie Samuel oder Ruth oder so, ne? Vielleicht zwei kurze Vorbemerkungen noch. Wer sich so ein bisschen auskennt in der Bibel, der weiß, dass es zwei Stammbäume Jesu gibt. Es gibt hier diesen bei Lukas und es gibt auch noch einen bei Matthäus. Und das Problem ist an der Geschichte, dass die beide sehr unterschiedlich sind. Und da haben sich natürlich Generationen von Bibelauslegern so Gedanken gemacht, wie kann denn das sein? Und verstehen wir das denn? Wie kann man das erklären? Da gibt's dann so unterschiedliche Erklärungsversuche. Manche sagen zum Beispiel, dass der eine Evangelist Jesu Linie über Maria und der andere Evangelist Jesu Linie über Josef aufzeigen würde. Andere denken, und ich glaube, ich neige eher dieser Theorie zu, dass die Unterschiede mit dieser sogenannten jüdischen Levirats- oder Schwagerehe zu tun hat. Da gab es ja so diese Regelung, ein Bruder heiratet die kinderlose Witwe seines verstorbenen Bruders, zeugt mit ihr ein Kind, einen Nachkommen, der dann wiederum als dessen Kind gilt. Und das war sehr wichtig, dass der Name nicht ausstirbt. Und dann würde also ein Stammbaum, wenn das jetzt zutreffen würde, so die rechtliche Abstammung beschreiben und der andere Stammbaum eben die natürliche, die biologische Abstammung. Diese Theorien, und ich habe das jetzt wirklich mal nur so angerissen, man kann da seitenweise drüber lesen, diese Theorien sind sehr komplex. Ich werde sie also nicht weiter entfalten. Sie zeigen uns aber, weil sie durchaus durchdacht und plausibel sind, dass wir Gottes Wort auch in solchen kleinen Dingen vertrauen können und dass wir diese Unterschiede wie hier nicht einfach als Irrtümer auffassen müssen. Zweite Vorbemerkung, nur ganz kurz. Wir haben so viele Namen hier. Es sind fast 80 Stück. Und wir können natürlich nur die wichtigsten herausgreifen. Und das will ich tun. Ich will ein paar herausgreifen, die deutlich machen, die besonders deutlich machen, wer Jesus ist, wessen Nachfahre er auch ist und was seinen Auftrag ausmacht, dass er eben dieser Sohn ist, der für alle Menschen gekommen ist. Und wir greifen mal den ersten sehr berühmten Namen heraus. Jesus ist der Sohn Davids, der Nachfahre Davids. Vers 31 haben wir von ihm gelesen, Jesus war ein Sohn, ein Nachfahre Davids. Und David ist eine der ganz großen Figuren des Alten Testamentes. Er herrschte 40 Jahre als König über Israel. Und es gab keinen König vor ihm und auch keinen König nach ihm, der diese bleibende Bedeutung erlangt hat wie David. Und trotz mancher Fehltritte wird er in der Bibel als ein Mann nach dem Herzen Gottes beschrieben. Er wird beschrieben als ein Mann, der einen ganz authentischen Glauben hatte, der ein ganz kindliches Vertrauen auf Gott hatte, in guten und in schwierigen Zeiten. Und das kommt ja nicht zuletzt auch in den zahlreichen Psalmen, die noch in unserer Bibel geschrieben stehen von David, das sind eine ganze Reihe, da kommt das noch so zum Ausdruck, dieses kindliche Vertrauen auf Gott, was David kennzeichnete. Aber David, er war auch nicht nur König über Israel, sondern er war auch ein Hirte gewesen. David war auch ein Hirte gewesen. Es war sein Beruf, ja, er hat als Hirte gearbeitet, bevor er König wurde. Aber auch später hat er diese Hirtenrolle nie abgelegt. Sondern er hat dieses Ideal des israelitischen Königs verkörpert wie kein zweiter, ein Herrscher zu sein, der nicht nur monarchistisch über das Land regiert, sondern der vor allem sein Volk führt und schützt, der für seine Leute da ist und der damit auch etwas widerspiegelt von Gottes Wesen. Und David, er war auch bekannt gewesen für seinen Mut, für seine Entschlossenheit und für sein Gottvertrauen. Das zeigt glaube ich, nichts deutlicher als dieser berühmte Kampf gegen Goliath. Ich greife mal kurz ein paar Verse da heraus. Heute hakt das hier irgendwie wieder, ne? Kann das sein? Ja. Wir lesen in 1. Samuel 17, David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, so lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und er rettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sprach, der Herr, der mich von den Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Wir spüren hier etwas, ne? Von Davids Mut, von seiner Entschlossenheit und wie er sich furchtlos und unbeirrt eingesetzt hat, in dieser eigentlich ausweglosen Situation für sein Volk, aber vor allen Dingen auch, und das ist ja seine Motivation hier, für Gott. Und so ist es kein Wunder, dass es eine große Sehnsucht gab im Volk Gottes nach einem wie David. Nach einem wie David. Und nicht zuletzt, seit der Prophet Nathan David mit einer gigantischen Verheißung bedacht hatte, wuchs diese Sehnsucht nach einem wie David immer stärker an. Denn Nathan, er war hingegangen zu David und er hatte ihm gesagt, wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, also wenn du stirbst, dann will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinen Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen, ewiglich. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. 2. Samuel 7. Und man fragte sich dann, wann kommt denn dieser Sohn Davids? Wann kommt er denn, der auf ewig als König regieren würde? Wann kommt denn dieser Sohn Davids, der die Seinen wie so ein guter Hirte führen würde, dass er sie versorgt, dass sie alles haben, was sie brauchen? Wann kommt denn dieser Sohn Davids, der endlich alle Feinde ein für alle Mal besiegen würde und der sein Volk auf ewig retten würde? Wann kommt er denn? Und ich glaube, das sind doch Sehnsüchte, die wir so ähnlich doch auch noch kennen. Wir wünschen uns doch auch, dass unsere Welt in Ordnung gebracht wird. Dass das Chaos zu Ende geht und dass das Leid mal ein Ende hat. Wir wünschen uns doch auch Führung und Bewahrung für uns und unser Leben, aber auch für das Leben ja unserer Angehörigen. Sehen wir uns nicht auch nach diesen Dingen? Nach einem Hirten, der für uns da ist, nach einem Retter, der uns bewahrt, nach einem guten König, der alles so in seinen Händen hält. Wenn Jesus uns hier als Sohn Davids, als Nachfahre Davids vorgestellt wird, dann heißt das, Jesus ist dieser König und Retter. Er ist gekommen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. So heißt es zum Beispiel in 1. Johannes 3. Wie David war auch Jesus furchtlos und entschlossen. Er erniedrigte sich selbst. Er ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz, lesen wir bei Paulus. Er gab alles, damit wir gerettet würden. Er sagt von sich selbst, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wünschst du dir Führung und Bewahrung für dein Leben? Sehnst du dich danach, dass das Böse in Schranken gewiesen und dass es eines Tages ganz besiegt wird? Möchtest du darauf vertrauen, dass da einer ist, der alles in seinen Händen hält und dass du nicht Spielball irgendwelcher Zufälle bist? Dann blick auf Jesus. Dann schau auf ihn als den Sohn Davids. Er ist der Mann, der vollkommen nach Gottes Herzen ist. Er ist der Hirte, der niemals von unserer Seite weicht. Er ist der Retter, der nie versagt und dem kein Feind zu mächtig ist. Und seien sie auch noch mächtiger, noch viel mächtiger als Goliath. Er ist der König, der alles, auch dein Leben, in seiner Hand hält. Blicken wir auf zu ihm, zu Jesus, dem Sohn Davids, der in seiner Liebe und Fürsorge für dich da sein will. Jesus ist der Sohn für alle. Für alle diejenigen, die einen guten Hirten stets an ihrer Seite wissen möchten. Für alle diejenigen, die sich nach so einer Gelassenheit und nach Frieden sehnen. Für alle diejenigen, die sich Trost wünschen im Chaos dieser Welt. Jesus als der Sohn Davids ist der Sohn für alle. Wir springen weiter zum nächsten berühmten Namen. Wir springen mal zu Abraham. Vers 34 taucht er nämlich auf. Jesus wird uns auch als ein Nachfahre, ein Sohn Abrahams vorgestellt. Wir gehen also noch mal ein paar Jahrhunderte weiter zurück von David. Gehen wir zurück zu Abraham, zu diesem Erzvater Israels, mit dem eigentlich alles so begonnen hatte. Die ganze Geschichte Gottes mit den Menschen, die Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen, die dann weiterging über Mose, über David bis hin zu Jesus. Und mit Abraham, da nahm das so seinen Ausgangspunkt. Und wir lesen über Abraham in 1. Mose 12, Vers 1 bis 3 folgendes. Und der Herr sprach zu Abram, so war ja sein ursprünglicher Name, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Also Gott ergreift die Initiative. Eines Tages offenbart er sich diesem Mann, Abraham, bis dahin ein Götzendiener, kein frommer Mensch, jemand, der Gott nicht kannte. Und er gibt ihm einfach so, aus Gnade, ein großes Versprechen. Und dieses große Versprechen, das hat im Wesentlichen drei Aspekte. Das kommt auch hier schon zum Ausdruck. Da ist dieses Versprechen des Volks, das ist das erste, des Volks. Er verheißt Abraham, diesem alten, kinderlosen Mann, er verheißt ihm eine große Nachkommenschaft. Ein Volk soll aus ihm hervorgehen. Dann das zweite, das ist die Verheißung des Landes. Er verspricht ihm, dass er ihm ein Land schenken wird. Geh hin. Und das dritte ist der Segen. Er soll gesegnet sein und selbst zum Segen werden. Und diese Verheißung, diese dreigliedrige Verheißung, dieses dreigliedrige Versprechen an Abraham, das erfüllte sich dann teilweise auch in der Geschichte Israels. Es fängt ja an, Abraham bekommt einen Sohn und eben dann kommen die Erzväter und die Familie wird ziemlich schnell, doch deutlich größer. Und dann später unter David und Salomo, so als Höhepunkt der alttestamentlichen Geschichte, da erfüllt sich diese Verheißung schon teilweise. Man lebte als Volk, ne, Versprechen Nummer 1, im eigenen Land, Versprechen Nummer 2. Und man erlebte den Segen Gottes, Versprechen Nummer 3, indem man eben in weitgehendem Frieden und einem gewissen Wohlstand lebte. Aber schon mit Salomo und dann erst recht mit seinen Nachfolgern bröckelte das gewaltig. Das Land spaltete sich auf in ein Nord- und in ein Südreich. Die Konflikte intern und extern, sie haben zugenommen. Man hörte immer weniger auf Gott, bis schließlich erst das Nordreich und einige Zeit später auch das Südreich durch fremde Mächte erobert wurden. Und man fragte sich als gläubiger Mensch der damaligen Zeit, ist auch immer wieder Thema bei den Propheten, man fragte sich, wann würde sich jetzt Gottes Versprechen an Abraham erfüllen? wann würde Gott Wort halten und das einlösen? Und dann lesen wir im Neuen Testament, wir lesen dann bei Paulus in Galater 3, Vers 16 folgendes. Nun ist die Verheißung Abraham zugesagt und seinem Nachkommen. Es heißt nicht und den Nachkommen, als gäbe es viele oder als gelte es vielen, sondern es gilt einem und deinem Nachkommen, welcher ist Christus. Nebenbei bemerkt, faszinierend, welche theologische Schlussfolgerung hier Paulus allein so aus einer grammatikalischen Form hier zieht, ne, dass es Einzahl ist, ne, den Nachkommen. Also nicht den Nachkommen, sondern seinem Nachkommen, Einzahl. Und dann macht er eben deutlich, hier, Jesus ist dieser Sohn Abrahams. Jesus ist dieser Sohn Abrahams. Und in ihm und durch ihn erfüllen sich diese Verheißungen, die Gott vor so langer Zeit bereits Abraham gegeben hat. Die Verheißung eines Volkes. Jesus sammelt sich ein Volk. Und er sammelt sich ein Volk größer, als es Israel je gewesen ist. Ein Volk aus allen Nationen und Stämmen. In Jesus erfüllt sich auch die Verheißung eines Landes. Jesus wird uns neues Land geben. Ja, noch mehr. Er wird uns einen neuen Himmel und eine neue Erde schenken, besser als die jetzige. Ohne Tränen und Leid. Und die Segensverheißung erfüllt sich ebenso in Jesus. Er macht uns frei von aller Schuld. Er nimmt von uns alle Belastungen. Und schon jetzt erfahren wir diesen Segen vielfältig in seiner Fürsorge und Nähe, die wir jeden Tag erleben dürfen. Jesus ist dieser Sohn Abrahams. Und wenn man daran denkt und sich das so deutlich macht, erfüllt uns das dann nicht mit großer Dankbarkeit und Freude? Wenn wir darauf blicken und uns vergegenwärtigen, dass diese Segnungen uns zuteil werden? Ist es nicht wunderbar, dass wir durch Jesus, diesen Sohn Abrahams, Teil geworden sind, dieser ganz großen Segensgeschichte Gottes? Ich meine, Jesus als den Sohn Abrahams zu sehen, erinnert uns daran, dass wir, wenn wir zu Jesus gehören, eingepflanzt worden sind in dieses ganz große Segensprogramm Gottes, in dieses größte Segensprogramm Gottes überhaupt. Ich weiß nicht, wie deine Lebensstimmung momentan so ist. Ob du dich gerade in so einer richtig guten Phase befindest, wo vieles einfach gut läuft und du froh und dankbar auf dein Leben blickst. Oder ob du eher mit Schwierigkeiten zu tun hast, mit Herausforderungen oder mit Sorgen, mit Problemen konfrontiert bist. In jeder Lebenssituation gilt es, Gottes Segnungen nicht aus dem Blick zu verlieren. Dankbar zu sein für das, was Gott uns schenkt. Und das ist eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung einerseits, wenn man eigentlich nur Negatives sieht. Und solche Lebensphasen, die gibt es ja. Dann auch mal den Blick zu heben und bewusst mal auf das zu schauen, was Gott Gutes getan hat. Gottes Wirken zu sehen und dankbar zu sein, trotz aller anderen Dinge, die immer noch da sind, und mit denen es, ja, sich auseinanderzusetzen gilt. Ich glaube aber, es ist auch eine Herausforderung dann, wenn alles prima läuft. Vielleicht ist das manchmal genauso schwer. Sich dann nicht ablenken zu lassen von den ganzen momentanen Freuden und auch Gottes geistliche Gaben, trotzdem dankbar im Blick zu behalten. Schauen wir auf Jesus. Ob wir uns in so einem Tief befinden oder vielleicht in einem Hoch oder ja, irgendwo dazwischen vielleicht, schauen wir auf Jesus als den Sohn Abrahams. Vergegenwärtigen wir uns die Verheißungen, die uns mit dieser Rolle Jesu gelten. Volk, Land, Segen. Haben wir nicht allen Grund, dankbar zu sein? Jesus als der Sohn Abrahams ist der Sohn für alle, die Grund haben, mit Dankbarkeit auf Gottes Wirken, auf Gottes Segen in ihrem Leben zu schauen. Wir werden noch grundsätzlicher und ich schalte nochmal weiter. Jesus ist der Sohn Adams. Nochmal einige Zeit zurück von Abraham. Jesus wird uns auch als der Sohn Adams beschrieben. Da sind wir schon in Vers 38. Und das ist auch ein gewaltiger Unterschied hier bei der Ahnenreihe, die Lukas uns mitbringt im Vergleich zu Matthäus. Wer das mal nachlesen möchte oder mal nachliest, der stellt fest, dass Matthäus mit Abraham endet, aber Lukas geht weiter. Lukas geht zurück bis Adam. Natürlich mit Lücken. Die Stammbäume damals, die waren eigentlich nie vollständig. Das war auch nicht so wichtig. Hauptsache, sie gehen historisch eben zurück. Und so führt Lukas diesen Stammbaum zurück bis hin zu Adam. Und das ist schon bedeutsam. Das ist echt wichtig. Damit macht er wirklich eine gewaltige Aussage. Denn dadurch macht Lukas uns eins deutlich. Er macht uns eins ganz klar. Jesus ist einer von uns. Jesus ist einer von uns. Jesus identifiziert sich mit der ganzen Menschheit, mit der Menschheit insgesamt. Nicht nur mit einem Volk, sondern mit der Menschheit insgesamt. Jesus ist eben nicht nur der Sohn für die Juden, wie die Verbindung zu König David deutlich macht. Jesus ist auch nicht nur der Sohn für die Frommen, da könnte man vielleicht an Abraham anknüpfen. Nein, Jesus, und das ist, glaube ich, der Kern dieses ganzen Abschnittes, Jesus ist der Sohn für die gesamte Menschheit. Sein Anspruch ist universell. Sein Anspruch gilt allen. Jetzt hakt sie wieder, ne? So wie jeder Mensch eine Verbindung zu Adam hat, so ist Jesus auch für alle Menschen als Sohn gekommen. Und spätestens hier bei Adam, da treffen sich dein Stammbaum und Jesu Stammbaum. Jesus ist der Sohn Adams. Das ist, was hier deutlich werden soll. Er ist der Sohn für alle. Und das heißt dann, dass Jesus auch der Sohn ist für dich. Und zwar ganz gleich, welchen Hintergrund du hast, welche Geschichte du hast, welche Abstammung du vielleicht hast. Jesus ist auch der Sohn für dich, wenn du aus einer fremden Kultur vielleicht kommst. Wenn du vielleicht aus einer anderen Religion stammst, in einem anderen Glauben aufgewachsen bist. Vielleicht ist das christliche Abendland, wie man ja immer noch so zu sagen pflegt, vielleicht ist das ja nicht so dein Hintergrund, nicht so deine Prägung. Du bist ganz anders aufgewachsen, hast erst wenig Berührungspunkte vielleicht gehabt mit Jesus und dem christlichen Glauben. Anderes ist dir vertrauter, anderes ist dir viel näher von deiner Prägung, von deinem Hintergrund her. Aber das schließt dich keinesfalls aus. Jesus als der Sohn Adams ist der Sohn für alle, auch für dich. Vielleicht hast du auch einen völlig ungläubigen Hintergrund. Mag er sein. Vielleicht hast du dieses Gefühl, in diese fromme Szene, da passe ich gar nicht so richtig rein eigentlich. Dann ist erstmal schön, dass du trotzdem da bist oder diesen Gottesdienst trotzdem verfolgst. Aber vielleicht denkst du dir weiter, wenn die da wüssten in der Gemeinde, welche Wörter bei uns zu Hause üblich sind, bei uns zu Hause üblich waren oder was ich selbst vielleicht manchmal auch noch sage, die würden ja die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Oder vielleicht trägst du Probleme mit dir rum, die echt, echt schwerwiegend sind und über die man am liebsten gar nicht redet. Probleme, die vielleicht, ja, halbwegs normale Menschen doch gar nicht haben, die man nicht haben sollte. Auch du darfst wissen, Jesus als der Sohn Adams ist der Sohn für alle. Damit genauso auch für dich. Oder aber du hast bisher, wie viele Menschen in unserem Land, nach ganz anderen Prioritäten gelebt. Jesus, christliche Werte, überhaupt mal so Sinnfragen zu stellen, das alles ist für dich eigentlich nie ein Thema gewesen. Für dich haben andere Dinge gezählt und vielleicht ist das bis heute so. Einfach den Alltag zu bewältigen, sich ein gutes Auskommen zu erarbeiten, die schönen Seiten des Lebens möglichst viel genießen zu können. Das ist so vielleicht das, was dich antreibt. Aber Jesus? Auch du darfst es wissen und auch du sollst es wissen. Und was du dann damit machst, das ist natürlich deine freie Entscheidung. Aber auch du sollst es wissen, dass Jesus, der Sohn Adams, auch der Sohn ist für dich. Und zum Schluss, Jesus ist der Sohn Gottes. Damit wollen wir schließen in diesem letzten, Ausdruck. Da kulminiert die Abstammungslinie Jesu, Vers 38. Da heißt es ja, der war ein Sohn Adams, der war Gottes. Adam wird als Gottes Sohn aufgeführt. Das fällt erstmal auf und es ist interessant. Und es heißt natürlich so, oder er wird so bezeichnet natürlich, weil Adam direkt von Gott erschaffen wurde. Natürlich sind wir alle von Gott geschaffen, auch die wir sozusagen von menschlichen Eltern abstammen und wo auch die menschlichen Eltern ja bei unserer Entstehung doch eine gewichtige Rolle gespielt haben. Trotzdem sind wir alle natürlich von Gott gemacht. Aber bei Adam ist das noch auf eine andere Weise ja gewesen. Er ist der einzige Mensch, zusammengenommen mit Eva, der direkt ohne Mitwirkung menschlicher Eltern von Gott erschaffen wurde. Also ist er auf einzigartige Weise mit Gott als Schöpfer verbunden. Und deshalb heißt es hier, der war ein Sohn Adams und der war Gottes. Und trotzdem toppt Jesus das alles noch einmal. Denn wenn wir Jesus als Sohn Gottes bezeichnen, verstehen wir darunter nochmal etwas anderes. In Kolosser 1, Vers 15, da lesen wir, was wir darunter verstehen. Kolosser 1, Vers 15, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Bezieht sich auf Jesus. Und gemeint ist, Jesus Christus ist nicht einfach erschaffen. Jesus Christus wurde nicht von Gott, dem Vater, gemacht eines Tages. Er ist von Ewigkeit her. Er war schon lange da, bevor das Universum überhaupt ins Dasein kam. Und er wird sein, auch bis in alle Ewigkeit. Wenn die Schrift und wenn wir Christen Jesus als den Sohn Gottes bezeichnen, dann meinen wir diese enge Beziehung zwischen Gott, dem Vater und dem Sohn. Jesus, den Sohn Gottes zu nennen, bedeutet ihn als Gott gleich, als Ebenbild Gottes, ja als Gott selbst zu bekennen. Im Stammbaum Jesu, da haben wir fast 80 menschliche Namen gehört. Fast 80 Stück. Überlegen wir doch mal. Stellen wir uns das mal so vor unserem inneren Auge, die Vielzahl und Unterschiedlichkeit an Persönlichkeiten, an menschlicher Biografien, die dahinter stehen. Die Vielzahl unterschiedlicher Erfahrungen und Erlebnisse, die hinter diesen Namen stehen. Ja, es waren bedeutende Personen darunter, wie David oder Abraham, einige mehr noch. Bestimmt waren Menschen darunter, die obwohl wir heute nichts mehr über sie wissen, doch ein gutes Vorbild, ein Orientierungspunkt wären. Viele von ihnen haben bestimmt Großes erreicht in ihrem Leben. Oder andere hatten eine Gesinnung, an der man sich ein Beispiel nehmen könnte. Und vielleicht, ja ganz sicher, waren auch ganz viele ganz normale Menschen darunter. Oder denk doch vielleicht mal einen Moment an deinen Stammbaum, wenn du einen hast oder wenn du das so ein bisschen im Kopf hast. Deine Ahnen, deine Vorfahren, denk mal an sie. Vielleicht sind da auch bedeutende Persönlichkeiten darunter, besondere. Vielleicht ist das auch nur eine Reihe ganz normaler Menschen, die du aber für ihren Charakter, für ihre Art respektierst. Und doch, eins müssen wir festhalten. Ganz gleich, ob wir auf diesen langen Stammbaum Jesu schauen oder ob wir vielleicht mal auf unseren persönlichen Stammbaum blicken, ganz gleich, wie lang und bedeutend eine Ahnenreihe auch sein mag, alle dort erwähnten Personen, sie sind nur Menschen. Sie sind nur Menschen. Sie sind Menschen mit ihren Schwächen. Es sind Menschen, die auch mit Fehlern behaftet waren. Es sind Menschen, die Sünder sind, die Erlösung gebraucht haben. Jesus war anders. Er ist der vollkommene Sohn Gottes. Er ist ein Mensch und doch mehr als ein Mensch, nämlich Gott selbst. Und Lukas macht hier also etwas sehr Bedeutendes, indem er uns diese ganzen langen Stammbaum hier aufführt, ne? Diese vielen, vielen, vielen Namen, die man so leicht überblättern will. Da reiht er Jesus einerseits ein. Er reiht Jesus einerseits ein in diese ganze lange Reihe der Menschen. Und er macht deutlich, er ist der Sohn Adams, der Sohn Abrahams, der Sohn Davids und der vielen anderen. Er ist auch ein Mensch. Er ist einer von euch. Und andererseits, auch das wird hier deutlich, andererseits stellt Lukas Jesus den ganzen Menschen dieser ganzen langen Ahnenreihe, stellt er ihn gegenüber. Er ist anders. Er ist derjenige, der mit vollem Recht als Sohn Gottes bezeichnet wird. Er ist Gott selbst. Damit ist Jesus der Sohn für alle, die mit Realismus auf ihr Leben blicken und die auch ihre Fehler und Mängel sehen. Für alle, die um Gottes Heiligkeit wissen und sich dennoch wünschen, mit Gott in Kontakt zu sein, Nähe zu ihm zu erleben, Gemeinschaft mit ihrem Schöpfer sich wünschen. Für alle, die auf Jesus vertrauen, auf seine Lehren und auf sein Handeln. Und für alle, die auf ihn vertrauen, dass er sie ebenso zu Kindern Gottes machen kann. Wir lesen in Johannes 3, Vers 16 diese berühmten Worte. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Dazu hat Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt. Nicht nur für die Juden, nicht nur für die Frommen, nicht nur für die, die christlich aufgewachsen sind, nicht nur für die ordentlich Erzogenen, nicht nur für die im Leben Erfolgreichen, nicht nur für die Gebildeten, nicht nur für die Europäer, nicht nur für die Religiösen, auch nicht nur für die Erwachsenen, nein, für alle. Jesus ist der Sohn für alle. Amen.